Weißt du, also wenn wir zum Beispiel über Bushido reden, finde ich, das ist so ein Schmutz. Alles, wie er sich gegeben hat, ist Schmutz.
Es werden muskulöse Nutensöhne umgelegt. Ich bin kein Hellseher, doch Sammy wird untergehen. Und ich war so, oh krass. Ich feiere Sammy, hat ihn gedisst. Heftig, Gänsehaut.
Wenn ich einen kleinen Stefan auf der Straße gesehen habe, der so dachte, er ist Bushido, da wollte ich ihn erstmal, weißt du, wollte ich mir erstmal Milch geben so und sagen, so setz dich mal dahin. Aber als Frau, die in ihrer Jugend an einer starken Essstörung gelitten hat und für die das Thema sehr, sehr wichtig ist für Frauen, finde ich es nicht in Ordnung zu rappen. Geh ins Jimmy, werde skinny.
Merhaba, benim adım Buz. Amanya'dan geliyorum. Seni seviyorum.
Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen? Dem Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland, weil wir sprechen über die Themen, über die zu wenig gesprochen wird. Boom. Glaube ich, auch aus Perspektiven, die zu wenig zu Wort kommen, mit Leuten, die ihr eigentlich kennt, ihr aber unbedingt zu genau diesen Themen einmal hören wollen würdet. Ich glaube, das war Deutsch. Heute habe ich zwei echte Experten an meiner Seite. Ich bin mittlerweile großer Fan davon, dass man sich selbst vorstellen darf, weil man kann sich dann selber mehr Props geben, als wenn ich jetzt anfange, dann ist das so, so gloating-mäßig, weißt du?
So glazing?
Glazing, gloating. Ja. Gloating gibt's auch.
Gloating gibt's auch?
Ja, yeah, nice. Sag ich einfach, jetzt weiß ich nicht genau.
Ich habe heute nichts verstanden.
Aber Tom, gloaten.
Weißt du, man muss neues Trend setzen, wollen die Wörter einfach etablieren. Ich fange zu meiner Rechten an, weil Ladies first.
Vielleicht bin ich aber auch eine Frau.
Okay, sorry, ich habe dein Gender assumed. Also, 2024. Wir distanzieren uns.
Schere. Okay, dafür finde ich, muss Buß jetzt anfangen.
Ja, okay. Okay.
Da fange ich an. Mein Name ist Charles Buß-Jakob, bin Schauspieler und Musiker, Vollblut-Entertainer.
Okay, und man hat dich jetzt ganz aktuell auf dem Schirm, weil?
Es ist eine neue Serie rausgekommen, in der ich mit im Hauptensemble bin, die heißt Keks und geht um 4 Keks in Hamburg auf einer Schule, die ganz, ja, ganz crazy Sachen auf dieser Schule erleben, mit einer sehr verrückten Schuldirektorin, mit einem großen Abi, der sich Ufuk nennt, den spiele ich, der die abzieht, die fertig macht und mit sehr vielen anderen verrückten Sachen, die noch da passieren und passieren werden. Und jetzt kommen alle, jede Woche kommen 2 neue Folgen raus auf Join.
Jetzt die Bossin, höchstpersönlich haben wir hier. Ich spüre so eine Aura, wenn die da so sitzt.
Oh mein
so
Gott.
So mit diesen Pierce Blue Eyes, so guck mich so.
Crazy.
Die Frau, die wahrscheinlich mit die meisten Geschichten über Rapper in ganz Deutschland in petto hätte, wenn du sie in
die
deiner Tell-All-Geschichte nach deiner
erzählen
Karriere
erzählen würde, würdest. Weil ich das nicht mache. Ja, ich bin die Autorin des Buches Die Bossin, Marina Buznaschwili. Ich bin seit 20 Jahren als PR-Frau in der Musikbranche, auch Artist Management. Und man kennt mich eigentlich am meisten daher, dass ich mit sehr vielen unfassbar großartigen Rapperinnen in Deutschland gearbeitet habe. Und auch viele, viele Jahre, als Rap noch nicht so salonfähig war, mich sehr stark gemacht habe dafür, dass wir, ich sage immer, am selben Tisch sitzen dürfen. Und ich muss jetzt auch meine Hobbys nennen, weil er hat auch seine Hobbys genannt.
Ja, aber bei ihm wusste ich jetzt nicht, ob dieses Reiten auf Pferden, ob das
das,
so
das safe so. Ja. Bin ich mir sicher.
Dankeschön.
Also in meiner Freizeit bin ich großer Buß-Fan. ansonsten beschäftige ich mich am meisten mit True Crime und habe ein Buch geschrieben über meine Karriere und über mein Leben und die Regeln, die dazu geführt haben, zu überleben und auch 20 Jahre Karriere irgendwie auch zu überstehen. Und hoffe, dass viele junge Menschen dieses Buch lesen und also besonders die, die sich so ein bisschen als Underdog fühlen oder das Gefühl haben, nicht in die Gesellschaft zu passen, dass die so ein bisschen Motivation mitbekommen, zu wissen, so es gibt Leute, die es auch geschafft haben, vielleicht mit weniger Bildung, so wie ich, oder nicht den richtigen oder den gleichen Chancen, wie andere sie hatten. Ich spiele auch eine ganz kleine Rolle, 3 Sekunden in Keks. Da habe ich ihn auch gestalkt. Und heute sind wir auch zusammen hier. Es tut mir leid, Buß, aber da, wo du bist, bin ich auch.
Hey. Ist okay.
Okay.
Unsere Zuschauer, Zuhörer lieben Verlosungen.
Ja.
Ich will jetzt nicht, deswegen lasse ich dir jetzt die Bühne. Wie viele Bücher kriegen wir verlost für die Community von dir?
Ach, ich bin mal großzügig. Ich habe den Verlag auch gar nicht gefragt, aber egal, ich frage egal. Ja nie. Also ich verlose 5 Bücher von Die Bossin.
So, und das könnt ihr folgendermaßen gewinnen, weil das ja auch eine Rap-Folge ist, will ich 2 Bars von euch über die Folge haben. Also die Community soll 2 Bars schreiben und die besten Bars suche ich dann aus und also muss ich jetzt, ich habe jetzt gar keine Ahnung, aber die muss ich dann
aussuchen. Aber das ist okay, ihr könnt mich auch dissen in den Bars, also ich werde jetzt nicht jemanden auswählen, der nett zu mir war, ist okay.
Ja,
ja, finde ich gut.
Und unter den besten Kommentaren verlosen wir dann 5 Bücher.
Aber lasst euch was einfallen, weil so über mein Aussehen zu rappen ist langweilig. Bitte macht irgendwas Kreatives.
So. Und das haben wir, du hast das so, du bist so drüber geglitten. Du bist ja Rapper eigentlich auch.
Ja, ich schaue ich mir Musik.
Ja, weil also Musik klingt so, könnte alles sein.
Ja, tatsächlich.
Könnte auch so Anne-Mai Kante
sein. Bin ich auch Rapper, ja.
Also Buß kann auch teilnehmen, oder? Bei dem Gewinnspiel.
Natürlich,
dann.
Also wenn du...
Ach so, echt?
Du kannst auch jetzt kurz einen Freestyle machen und dann schauen wir vielleicht...
Der wird so hart cringe, aber ist egal. Yo, was reimt sich auf Latina? Hör auf, jeder weiß, was sich drauf reimt.
Ich finde, er hat ein Buch verdient. Korrekt.
Ich finde auch, allein für die Awkward Silence, weil wir die jetzt aushalten mussten, hast du auf jeden Fall ein Buch verdient.
Er hat die Bars jetzt sehr hochgesetzt für euch Leute, also gebt
Bars,
euch Mühe.
Oh, das ist auch stark, die oder? Bar hochgesetzt. Damn.
Weil du auch gesagt hast, du hast viele große oder bekanntere RapperInnen gemanagt. Wir müssen ein bisschen Name-Dropping
promoted.
Machen. Promoted.
Also ich glaube, so die Favorite Artists, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren Juju, Haftbefehl, Capo, ein ganz, ganz wichtiger Künstler in meinem Leben, Sido, Savage, Curse, Moses Pelham, Farid Bang. Ich habe bestimmt einige vergessen, die dann sagen so, jetzt wo sie groß ist, vergisst sie mich. Mit Liz arbeite ich sehr, sehr gerne zusammen. Chelo Abdi, also die ganzen 385i-Künstler sind absolute Favorites von mir.
Wenn man jetzt das, also Rap als Genre sozusagen beschreiben würde mit, es geht viel um Drogen, um Frauen, um Kriminalität, um Gewalt, fühlt es sich zumindest so an, als ob die Frage, können RapperInnen Vorbilder sein, so relativ leicht beantwortet an. Aber deine Antwort war ja eigentlich ja, aber das ist dieser Rap von vor so Bushido-Staatsfeind Nummer 1 Zeiten.
Ich glaube, dass wir A, zum Teil gelernt haben, dass viel ein Stilmittel ist, um zu provozieren, oder aber auch die Realität auf den Straßen. Ich glaube, dass Texte sich auch stark verändert haben. Es sind auch super viele neue Künstlerinnen dazugekommen. Es sind so viele Subgenres dazugekommen. Ich finde, dass es grundsätzlich einfach auch nicht mehr so zur Diskussion steht. Ich finde aber auch, Rap darf auch vieles sein. So. Ich sage auch immer, ich kann total nachvollziehen, wenn Menschen, oder ich werde oft gefragt, so, ja, wie gehst du mit sexistischen Texten um oder keine Ahnung was. Ich verstehe alles an der Kritik. Ich denke aber, dass wir oft am Thema vorbei sind oder aber auch, ich habe oft das Gefühl, dass nur auf Rap geguckt wird. Also weißt du, dieses, was Vorbilder betrifft, ist so viel einfacher, Leuten aus dem Rap irgendwie, dass man sie anprangert. Thanks. Also Beispiel ist, ich habe jetzt noch nie gehört, dass jemand Helene Fischer gefragt hat, ob sie ein Vorbild ist, wenn sie sich nicht politisch gegen die AfD oder gegen rechts stellt, aber Rapperinnen werden ganz oft, besonders mit Migrationshintergrund, ihnen wird ganz oft irgendwie so eine Rolle zugesprochen, dass sie dafür verantwortlich sind, irgendwie Vorbilder sein zu müssen. Aber ich glaube, was viele Menschen gar nicht so oft machen, ist zu hinterfragen, wie sind sie aufgewachsen, was haben sie erlebt, wie oft wurde ihnen denn irgendwie die Tür zugemacht oder wie oft wurde ihnen denn das Gefühl gegeben, dass sie nicht dieselben Chancen wie andere haben. Deswegen, ich finde es ein bisschen schwierig, diese Frage immer nur in Richtung Rap zu stellen. Das nervt mich so ein bisschen.
Aber wenn du sagst ja im Grunde genommen auch, Rap hat sich sehr gewandelt in den letzten Jahren. Wie war denn Rap, als du zu Rap gekommen bist? Also wie bist du mit Rap aufgewachsen? Was ist die Connection gewesen?
Ich bin in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Für mich war Rap einfach in erster Linie natürlich kein deutscher Rap, sondern Rap aus den USA. Und je härter, desto besser. Also es war einfach so dieses Gefühl, was man hat es noch nicht ganz verstanden so, aber man hat es einfach komplett gefühlt, den ganzen Lifestyle so. Ne? Also in Kreuzberg, ob es jetzt die Sprayer waren oder Breakdance oder die ganzen Elemente haben ja da auch einfach so, es hat ja auch einfach gepasst. Und es war einem auch einfach nah. Und später dann mit Deutschrap, ich glaube für mich, es fing so ein bisschen an mit Rödelheim-Hartrein-Projekt, also so Moses. Es war halt härter und es war so auf die Fresse. Und dann kam für mich sehr, sehr früh Berlin so auf die Karte. Gerade so Savage und aber auch ne, Taktlos und die Sekte, dann Agro. Es war halt so voll meins. Rap war damals auch einfach, es war zum Teil härter auf jeden Fall und Texte waren bestimmt hier und da auch einfach nicht geil oder schwierig. Man ist so ein bisschen Opfer seiner Zeit, man hat darüber nicht nachgedacht, so in jungen Jahren, weil es war halt einfach nur so, man hat sich gleich angezogen, man hat dasselbe gefühlt, man kam auch, man hatte so dasselbe Upbringing, weißt du? Also so wie ich aufgewachsen bin mit Gewalt und Drogen und den Dingen, die ich erlebt habe, das war mir halt näher. Also das, was sie gerappt haben, habe ich viel besser verstanden oder mich drinne wiedergefunden. Ich finde, heutzutage ist es so, das fing ja dann auch schon vor ein paar Jahren an, dass Rap immer mainstreamiger wurde, viele Subgenres sind dazugekommen, was sehr wichtig ist, weil für mich war es immer wichtig, dass Rap popkulturell gesehen wird, also dass es ein großes Stück Popkultur ist und dass wir nicht wie so eine Nische betrachtet werden. Und ich finde, das hat man auch geschafft. Ich war nie so dieser, also Rap muss im Underground stattfinden und Backpack und so, das war so gar nicht meine Welt. Also ich wollte einfach den Mainstream so, ich wollte, dass Leute mehr als nur Sido und Bushido kennen, weißt du? So, das war mir halt enorm wichtig, weil ich das einfach krass stark fand und als, also die Kunst einfach krass gefeiert habe. Und dann kam, als Haftbefehl kam, war, glaube ich, bei mir alles aus. Also ist bis heute einer meiner absoluten Favorite Artists. Seine Alben sind zeitlos.
Wie bist du mit Rap aufgewachsen?
Klar, Basic Sammy irgendwie so. Den hast du halt gepumpt und dann auch natürlich wegen Hautfarbe so, oh ja, cool, Big Bro. Und dann aber irgendwie dann auch wieder raus. Dann hat mein großer Bruder sehr viel Savage gehört, das Urteil, Echo Fresh. Da habe ich dann aber selber noch gar nicht mit Deutschrap zu tun gehabt. Da war so, okay, ja, Deutschrap. Feier eigentlich nur Ami-Shit, so immer Englisch. Deutschen können das nicht, Deutschen sind wack. Und dann kam tatsächlich irgendwann Farid Bang und Kollega bei mir ins Spiel. Und dann kamen diese ganzen Doppelreime und diese Triple Rhymes und diese Vergleiche. Und ich glaube, es war Sonnenbank-Pimps. Das war das erste Mal. Es wird in muskulöse Nutensöhne umgelegt. Ich bin kein Hase, doch Sammy wird untergehen. Und ich war so, oh krass, ich feier Sammy, hat ihn gedisst. Heftig, Gänsehaut. Und damals mit meinen zwei, drei Jungs von damals dann immer das durchgepumpt. JBG, JBG 2, bam, Stiernackenkommando, bam, bam, bam. Halt voll so geballert, ja. Und dann irgendwann so, immer dann auch gefreestyled so, ne? Sessions, Gibbets geraucht, irgendwie so früher. Dann immer gefreestyled. Und dann irgendwann so, ey Bro, nimm noch mal einfach auf. Halt wie in jeder Story eigentlich, ja, okay, nimm mich auf. Lad die ersten Songs hoch, Feedback aus der Gegend kommt, Feedback außerhalb der Gegend und dann, ey, die ersten Auftritte und dann so, ja, okay, komm, scheiß drauf. Du willst irgendwas mit Schauspiel machen, dann bietet sich das gerade am meisten an, dass du damit vielleicht so ein Fame generierst, dann rap jetzt einfach so. Oh, jetzt sitze ich hier, ne?
Ich weiß jetzt nicht, ob wir der Gradmesser für Fame sind, aber...
Nee, darum geht's gar nicht, sondern ich sitze in einem coolen Format und rede darüber, dass ja. Ich rap, weißt du? Und also hat sich auf jeden Fall, also für mich, jeder Tag ist cool.
Stabil, also dran geblieben einfach. Ja. Ich glaube auch, dass bei so künstlerischen Sachen, neben Talent ist einfach so dieses Dranbleiben, fühlt sich fast so wie der zweitwichtigste Step an, weil die viele scheitern halt auch so kurz nach.
Aber auch Persönlichkeit, weißt 100%. Du, also ich finde zum Beispiel bei Boos, dass er beides machen kann und er ist ein unfassbar talentierter Schauspieler, liegt aber auch so ein bisschen an seiner Personality, weil sowas kannst du nicht, du kannst es nicht erlernen. Du kannst rappen lernen, du kannst Texte schreiben lernen, du kannst disziplinierter werden. Aber so deine Personality kannst du nicht erlernen. Das ist schon sehr wichtig.
Ich bin nicht so richtig mit Rap aufgewachsen.
Ach krass.
Weil ich komme aus München.
Was hast du denn gehört? Sag es.
Also so, also Deutschrap meine ich jetzt. Ja. Ich habe nur Kanye West gehört.
Nur Kanye West?
Nur, so, ungelogen, nur Kanye West.
Okay.
Nur.
Auch nur so nur.
Nur, wirklich nur. Ich höre
jemand Kanye so, ey, ich habe hier so ein Kendrick-Album.
Nein.
Nur Kanye.
Nein. Nur. Wirklich nur.
Aber das hat sich verändert.
Nein.
Okay.
Das hat sich auch nicht verändert. Ich kann jetzt, wenn ich meine...
Kennst du diesen Rapper, der heißt Jay-Z oder so?
Wer?
Jay-Z, Eminem, kennst du Eminem?
Der mit P. Diddy connected.
Oh, da machst du jetzt was auf.
Ja.
Also ich feier P. Diddy.
Oh, Boos.
Spaß.
Hot Takes. Nee, ich bin... Und ich erinnere mich aber, wie dann so diese Zeit angefangen hat, natürlich mit so Bushido... Und irgendwann fühlte sich Rap wie so eine Subgenre an und war nicht so, es war noch nicht so mainstreamig, wie du gesagt hast. Und ich erinnere mich aber an ein Gespräch mit meinem Vater. Und mein Vater ist ja Palästinenser und ihm war das dann ganz wichtig, dass er dieses Gespräch mit mir führt. Es gab nicht so dieses so Bienchen-Blümchen-Gespräch, sondern es gab in der Autofahrt zur Schule, wollte er dieses Gespräch mit mir führen, weil er so meinte, er hat mitbekommen, auf Schulen wird jetzt viel Rap gehört. Meinst du, ja, klar. Und dann damals noch so mit so vom Handy so abspielen einfach. Und ihm ist wichtig, ich soll nicht sowas hören. Weil das verdirbt den Verstand. Weil er hat irgendwo gelesen, so Bushido Staatsfeind Nummer 1. Und es hat ja dann auch Schlagzeilen gemacht und es war dann in der Presse und so. Und dann wurde das ja auch so hochstilisiert mit, das ist wirklich so schlecht für die Jugend. Und mein Vater hat das so für bare Münze genommen und meinte so, mach das nicht, hör dir das nicht an. Und jetzt so rückblickend, wenn ich mir so die Texte auch angucke, wenn du halt jugendlich bist und du kannst das alles nicht reflektieren und du kannst auch nicht genau wissen, wie viel ist echt davon und wie viel ist fake und wie viel ist Stilmittel und wie viel ist sozusagen Verkauf, verstehe ich irgendwo diesen Gedanken, den er hatte, weil das so schon so eine Art von Verherrlichung hatte von Drogen, Gewalt und so Sexismus auf eine Art auch. Kannst du das zumindest nachvollziehen, dass mein Vater auf damals im Auto Fall. Sich dachte, ich muss meinen Sohn beschützen?
Ich kann das voll nachvollziehen. Ich meine, weißt du, das war ja auch so die Zeit, überall in der Stadt, also ich komme ja aus Berlin, überall in der Stadt gab es kleine Bushidos, die sich angezogen haben, wie er, die geredet haben, wie er. Aber ich glaube, das ist mit allem, was irgendwie popkulturell passiert. Ob Filme, Serien, weißt du, so als die Sopranos kamen, waren auch alle Mafiosis. Oder, also ich glaube, es hat, ich verstehe das total, dass Eltern das sagen. Das ist ja auch im Gaming so oder mit Ballerspiele oder Filme oder andere Dinge. Ich glaube, es ist alles, was so die Jugend aufgreift. Ich weiß noch, dass ich voll genervt davon war. Weißt du, also wenn ich irgendwie, wenn ich einen kleinen Stefan auf der Straße gesehen habe, der so dachte, er ist Bushido, da wollte ich ihn erstmal, weißt du, wollte ich mir erstmal Milch geben so und sagen, so, setz dich mal dahin. ich verstehe das. Absolut. Absolut. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist mit allem so. Ich glaube, es ist mit allem so, was popkulturell ist. Bei uns wird nur wahrscheinlich krasser darauf geguckt, weil es so, wenn man sich die Texte genau anguckt und dann wird es so, wurde es ja auch von den Medien zu der Zeit auch so aufgegriffen, so alles Schlechte für die Jugend sind Sido und Bushido, sie verderben unsere Kinder, sie verderben unsere Jugend und dann haben natürlich Eltern gedacht, so, oh mein Gott, ja. Ne, es war ja auch noch die Zeit, dass ja irgendwie auch alles auf dem Index gelandet und so. Und rückblickend, wie gesagt, gab es Texte, gerade von Bushido, die einfach eigentlich gar nicht klar gehen. Aber das, also wir in unserem Alter haben das gar nicht so gecheckt damals.
Macht ja die Frage eigentlich auf, können Rapper echt authentische Texte schreiben und sozusagen auch von ihrem Leben sprechen und gleichzeitig positive Werte aber auch vermitteln? Oder braucht es, um, ich weiß nicht, erfolgreich zu sein, aber braucht es sozusagen, um echten Rap machen zu können, diese gewisse Form von Provokation dann?
Ich glaube, die Frage ist zu pauschal gestellt, weil ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne, wenn du, nehmen wir mal ein Beispiel.
Gerne.
Farid Bang. Wenn der Streit hat mit jemandem oder so, oder wenn er sich gerade mit jemandem nicht versteht, das ist keiner, der sich in 15 Interviews setzt und darüber spricht. Der geht ins Studio und schreibt einen Song darüber und disst dich halt auf einem Track. Der Track kann auch richtig bösartig sein. Aber ich liebe das, weil ich finde, es ist die Art, für was ist Rap gemacht, so, weißt du? Wenn ein Künstler darüber rappt oder eine Künstlerin darüber rappt, wie schlecht es ihr geht oder was sie erlebt, wie eine Ailo zum Beispiel, die sehr, sehr ehrlich ist und irgendwie auch über Dämonen rappt oder auch andere Künstlerinnen, dann ist es, das gibt es genauso. Dann gibt es natürlich die, die noch Stilmittel benutzen, um irgendwie, weißt du, so Rap über Rap oder so zu machen. Ich finde, es ist so ein bisschen pauschal, die Frage, weil es gibt so vieles, aber ich habe immer so das Gefühl und das stresst mich immer so ein bisschen, dass man immer so darüber spricht, so dass Rapperinnen über Gewalt und Drogen und so sexistische Texte machen und so. Aber dann auf der anderen Seite werden so Künstlerinnen gepumpt, die vielleicht auch nicht gerade eine geile Message haben, aber wo du nichts sagen darfst, weißt du? Also ich finde zum Beispiel Shirin David ich will ihr gar nichts absprechen, weil...
Er denkt, ja.
Heißt Matcha Latte.
Nein, aber ich finde... Nein, mal jetzt mal ganz ehrlich, ich bin super selbstbestimmend und so und da, ich will dazu auch gar nichts sagen. Aber als Frau, die in ihrer Jugend an einer starken Essstörung gelitten hat und für die das Thema sehr, sehr wichtig ist für Frauen, finde ich es nicht in Ordnung zu rappen. Geh ins Jimmy, werde skinny. Und ich finde, das ist für mich genauso schlimm. Weißt du, was ich meine? So, und das meine ich. Also ich habe oft das Gefühl, dass wir uns mehr darüber unterhalten, dass Rapperinnen irgendwie über Gewalt und Frauen rappen und so. Ja, das gibt es und es ist auch nicht cool, wenn Leute sich dadurch getriggert fühlen, so kann ich alles nachvollziehen. Und dann gibt es halt junge Künstlerinnen, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber so negativ OG oder so. Das sind halt so junge Kids, die Drogen verherrlichen, so die darüber rappen, irgendwie, dass es cool ist, sich, weiß ich nicht, was reinzuziehen. Das hat ja dann so mit Moneyboy so, was heißt angefangen, aber es war ja mal so ziemlich cool, für jemanden, dessen Schwester an Heroin gestorben ist, ist das für mich nicht in Ordnung. Also ich glaube, es gibt viel Kacke und es gibt halt auch viel Gutes und deswegen ist es ein bisschen zu pauschal.
Ja, aber das ist ja im Grunde genommen, wenn wir das jetzt mal alles als so Gesamtgenre betrachten, all diese Themen damit reinnehmen, hast du, als du aufgewachsen bist, dir die Lyrics angeguckt und dir so gedacht, Weil ich glaube, dass auch das, ich glaube nämlich, dass wenn man dann so mit Abstand draufblickt und man ist so erwachsener und man will das so analytisch irgendwie betrachten, dann gehst du so Bar für Bar und guckst, was er da gesagt hat und da gesagt hat. Aber wenn man so aufwächst mit Rap, ehrlicherweise, man guckt sich jetzt nicht die Lines an, sondern es ist so vom Flow, ballert das, geil.
Ja, ist geil, ist auch natürlich auch ein gewisser Thrill so. Du hörst das und du findest das ja auch cool. Ich habe auch über mich nachgedacht, als auf dem Weg hierher und war so, du hast das eigentlich auch alles gepumpt. Viel auf Englisch, habe Englisch schon früh verstanden so, Deutsch auch. Aber ich würde ja mal behaupten, aus mir ist jetzt auch kein schlimmer Junge geworden, weil ich das gehört habe, weißt du? Und ich kann mich da ja eigentlich anschließen, es ist manchmal zu offen. Aber nee, ich habe nicht auf die Texte gehört. Aber dann wird man ein bisschen älter und fragt sich dann irgendwann, wenn man die Musik hört, so, ja, okay, wenn ich jetzt mit dir chillen würde und du sagst mir genau dasselbe, während wir chillen, dann würde ich schon ziemlich anstrengend finden. Weißt du, so, das ist ja so manchmal, vielleicht ist man auch manchmal ein bisschen rausgewachsen aus gewissen Themen. So dieses, ich kläre Chayas, so, okay, ey, Bro, Digga, krass. Weißt du, da bin ich so, okay, cool, du klärst Girls, heftig. Und dann so, ich hab das, ich hab dieses Besitztum und so. Das ist für mich einfach so ein Ding, das flasht mich nicht mehr so wie früher. Aber ich hate es deswegen jetzt nicht. Ich bin nicht so, du bist ein Scheißmensch, weil du das machst, weil es ist ja auch einfach eine Kultur. Rap ist dann ja auch einfach am Ende eine Kultur, wo man braggen kann, wo man angeben kann, wo man laut sein kann. Jetzt kommen Leute, die mit dieser Kultur nichts zu tun haben und sagen, ey, das dürft ihr nicht. Wer bist du überhaupt, dass du urteilst, so, was in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist? So, klar, man kann es haten, aber im Endeffekt wollen die Leute es machen und wenn es dir nicht gefällt, dann drück auf X und guck dir ein anderes Video an. So.
Ist das Problem in dem Moment entstanden, wo Rap nicht mehr innerhalb der Bubble gehört wurde, sondern dann irgendwann so Vorstadtkinder in München sich das angehört haben und dann so, oh.
Ja, wahrscheinlich.
Weil ich habe ja mir so auch so Thesen aus dem Internet zusammengesucht, die im Grunde genommen die Message immer so zusammenpacken sollen. Und die Message ist dann im Grunde genommen so, ja, nee, Rapper können auf gar keinen Fall Vorbilder sein, solange sie über Gewalt, Drogen, Materialismus, Sexismus etc. sprechen.
Darf ich?
Ja, klar.
Für mich ist eigentlich gar nicht so wichtig, so was du sagst oder was du redest, sondern vielmehr so, wie du als Mensch einfach bist. Und ich glaube, bei Rappern gerade so, die haben schon einfach so eine Macht quasi über Menschen, weil sie ihnen zuhören. 6 Minuten, 2-mal den Song hintereinander durchgepumpt. Ich beschäftige mich mit dir, ich gehe auf dein Instagram, ich gucke, was du machst, ich sehe, du flexst, ich sehe dies, das. Vielleicht denkt der Kleine, ich will auch so sein, weißt du? Und das ist nicht so, sondern die wollen auch so sein. Also ziehen sie sich auch so an, weil sie sich damit identifizieren. Und das Einzige, was ich so finde, ist so, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und du merkst, du hast eine gewisse Macht, schon fast vergleichbar wie mit einem Politiker, wo Leute zu deinen Events kommen und du das Mikrofon hast und du der Master of Ceremony bist, so diese Zeremonie, du hast jetzt die Möglichkeit, den Leuten etwas mitzugeben für ihr Leben, weil sie haben gerade 30 Euro für dich ausgegeben oder 40, 70, 80, kaufen sich dann noch Merch, glaub mir, du hast diesen Typ locked, oder diese Frau, die feiert dich. Du kannst sogar sagen, ey, komm, wir gehen dahin und die Person kommt einfach mit. Das heißt, du hast eine gewisse Macht über 12.000 Menschen in einem Raum für 1,5 Stunden. Wenn sie da rausgehen, gib ihnen doch vielleicht irgendwas mit, was sie davor noch nicht wussten. Gib ihnen irgendwas, wo sie sich so denken, krank, ey, das nehme ich für mein Leben mit, dankeschön. Und du könntest, wenn du willst, einen Teil der Gesellschaft mit einer guten Message, egal wie sie ist, so, könntest du 12.000 Menschen in anderthalb Stunden vielleicht kurz, sag ich mal, brainwashen, komisch gesagt, so. Und das könntest du schon machen, so. Und deswegen finde ich es nicht so schlimm, was du sagst, sondern eher, wie du als Mensch bist. Kurze Story, wo ich ziemlich enttäuscht war, wenn man groß geworden ist, so. Ich hatte damals so Helden und dann bin ich größer geworden, kam in die Industrie und war einfach voll enttäuscht, als ich die dann irgendwann mal kennengelernt habe, so, weil ich so dachte, Dicker, ich habe dich so gepumpt, ich fand dich so cool, ich spreche dich an und ich bin ein offener Typ, ich habe wenig Ego oder so, weißt, ich komme einfach zu dir, sag, ey, dein Shit gehört, so, ich habe das früher ziemlich gefeiert, ah ja, okay, cool. Dicker, so, im Internet, du bist der Lockerste, du bist richtig cool und so, hä, okay, krass, okay, du hast vielleicht keinen Bock, alles gut. So, irgendwann sich die Person nochmal, sitzt in der DB, bekannter Rapper, war mal am Start, läuft auch immer noch, jetzt nicht mehr so groß, aber ich glaube, macht einfach sein eigenes Ding so, sehen nochmal. Und bin so, egal, weißt du was, ich mache einfach nochmal, weil ich muss einfach sagen, ich finde krass. Und ich hatte so ein Buch dabei und es war so ein Buch, das war jetzt schon länger her und in diesem Buch geht es so darum, mach dein Ding, manifestieren, denk nach, denk groß, denk nicht klein, so. Und dieses Buch, das habe ich so 3-4 Wochen mit mir gecarried, das habe ich immer mal reingelesen, so. Das hat mir geholfen, weißt du, so, weil jeder Mensch ist ja manchmal in Situationen, wo er so denkt, gerade ein bisschen schwierig oder so. Lies dieses Buch, hab richtig gute Spirits, geh nochmal hin, sag, ey, was geht ab und tu so, als hätten wir uns noch nie gesehen. So, sag, so, das war in der DB, das war erste Klasse, das war auch die erste Show, auf einmal ich kann erste Klasse, oh, ich bin einfach hyped, mir geht's gut, ich bin glücklich, geil, erste Klasse, ich fühl, Essen, oh, geil, ja, nice, oh, er ist ja wieder da, krass, ja, geil, ich bin gut drauf. Mit dem Buch an der Seite sag, ey, die habt ihr damals gehört, es war genau dasselbe Gespräch, er hat auch schon voll vergessen, weißt du so? Er sagt, krass, war viel korrekter diesmal. Ich sag, okay, krass, ja, nice, okay, was machst du? Ja, ich mach auch ein bisschen Mucke, Schauspiel, okay, krass. Ja, gib Props, geh zurück und dann so, ja, was liest du da? Und dann sag ich, ja, das Buch so geht so ein bisschen um Träume jagen und so, mach dein Ding und glaub an dich und denk groß, du bist ein Individuum, sei ein Individuum, sei du selbst. Ja, lies mal nicht so einen Quatsch, ja, so, bringt nichts, ja, weil ich hab auch jahrelang geackert, hab nicht das bekommen, was ich wollte, so ist eh alles geschrieben, scheiß drauf. Ich dachte mir, Digga, jetzt habe ich das zweite Mal mit und Digga. Und dann dachte ich so, Digga, warum bist du nicht, ich bin ein Youngin, zu dem, also, warum kommst du nicht zu mir und sagst sowas wie, das meine ich so, dieses OG-Tum, weißt du, warum bist du nicht ein OG, legst die Hand auf meinen Kopf und sagst, pass auf, ich wünsche dir das Beste, pass auf und gib mir ein bisschen Game, gib mir ein bisschen was zurück, pass auf, dass du nicht mit falschen Leuten chillst, also, keiner, irgendwelche Sprüche, weißt du, pass auf, dass ich, so, Steuern, mach deine Steuern, Youngin, mach deine Steuern, King. Wenn du Videos drehst, sei korrekt zu dem Kameramann und lass diese Girls backstage, mach das nicht, weil das kann dir ein Genick brechen. Ein paar Kollegen von mir damals hatten Schlagzeilen, so, pass auf, wie du dich bewegst. Au, wieso kriege ich nicht, wenn ich in so einem OG so ein Game, weißt du, wo ich dann so denk, krass, G, du bist schon 20 Jahre oder 15 Jahre länger in diesem Game. Danke, Bro. Und diese Culture haben wir irgendwie so nicht. Und das ist so das Einzige, was mich so in diesem Vorbild, in dieser Vorbildfrage, wo ich so, wo der kleine Boost so ein bisschen enttäuscht ist, wo man so sagt, so schade, dass es nicht so dieses OG zu Youngin zu G, weißt du, dieses Respekt und zurückgeben und Game geben und dich wachsen sehen wollen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich werde kleiner dadurch, weißt du, sondern ich gebe dir, ohne zu erwarten, dass ich was zurückkriege, sondern ich gebe dir einfach, weil ich nicht will, dass du durch dieselbe Scheiße gehst wie ich. Und das fehlt mir so ein bisschen.
Also ich finde es mega interessant. Jetzt bin ich ein bisschen älter als du und komme ja aus der Reihe mit OGs gearbeitet zu haben und so. Und ich finde es mega interessant, was du sagst, weil was du vielleicht nicht weißt oder was ihr vielleicht manchmal nicht wisst, ist so, andersrum war das auch ganz krass für uns, also besonders für die ältere Generation, weil immer mehr Youngins dazu gekommen sind, die dann so, zum Beispiel du bist beim Splash, da steht dann so ein voll groß, also so eine Legend, weißt du, so für uns so. Und wir stehen da und dann laufen so die Youngins rum und sind so von wegen schon so, am besten noch so, wer bist du? Ah ja, so
bin und ich auch.
Wirklich, ich schwöre, es ist passiert. Und für uns war das manchmal so, dass wir darüber geredet haben und gedacht haben so, hä, wir verstehen es gar nicht, weil in unserer Welt ist so, zum Beispiel, wenn jetzt ein Ami nach Deutschland gekommen ist und egal wie groß du in Deutschland warst, man hat so richtig Abi-mäßig so, ey krass, so hey, bla, ich bin dein Fan und so. Warum müssen Youngins dann so tun, ist es besser geworden? Weil ich finde, mit der ganz neuen Generation ist es gar nicht mehr so. Denen ist alles egal, die feiern das so. Aber das war auch eine Zeit so, dass wir dann gedacht haben so, hä, warum gibt ihr keine Props, Alter? Die haben die Türen aufgemacht so. Wenn die nicht gewesen wären, könntest du gerade gar nicht da sein. Ich glaube, solange Rap so eine Subgenre war oder so eine Nische war, war es auch so ein bisschen so, da hat doch die Mama von so einem Vorstandkind sich gar keine Gedanken gemacht, so, weißt du? Und dann kam das halt in den Mainstream und auf einmal haben die Kids so gerappt, so geredet. Ich verstehe das auch, guck mal, ich habe eine Freundin, die hat einen Sohn, der ist ein Teenie und der sitzt dann am Tisch und dann rappt der irgendwelche Farid Bang Lines und so. Und meine Freundin hört gar keinen Rap und die ist dann so, so, woher hast du das? Ich verstehe das. Ich kann das total nachvollziehen. Aber ich glaube, dass man so grundsätzlich das, was Buß auch gesagt hat, auch so ein bisschen gucken muss. Ich will jetzt nicht immer so dieses Kunstfreiheit und so bla bla bla, aber irgendwo ist es so, guck mal, das eine sind Texte und was du rappst und das andere ist so ein bisschen, wie gibst du dich? Weißt du, also wenn wir zum Beispiel über Bushido reden, finde ich, das ist so ein Schmutz. Alles, wie er sich gegeben hat, ist Schmutz. Das, was er in die Szene gebracht hat.
Ich überlege, ob ich Job heute und so. Ich war so, ah, nee.
Nee, juckt, so. Ey. Also muss man ja auch einfach so sagen. So, das ist halt, weißt du, so. Aber zum Beispiel, wenn du dir andere Artists anguckst, ich finde, viele haben irgendwie ziemlich viele nice Sachen gemacht und haben auch coole Personalities, geben lustige Interviews, sind vielleicht auch manchmal in persönlichen Schicksalen irgendwie gerade gefangen und dann redet da die ganze Welt drüber. Sind auch nur normale Menschen.
Fact.
Und ich weiß, ne, ich sag's auch immer, ich bin sehr privilegiert, weil ich sie kenne und dann natürlich auch sowas sagen kann und sagen kann, ey, das sind nice Dudes, die haben auch richtig, ich habe letztens in einem Interview gesagt, Farid wird mich dafür hassen, aber der ist einer der nettesten Menschen der Welt. Das ist halt einfach eine Kunstfigur. Also er meinte schon ernst, aber das ist so seine Art, wie er Rap macht. Aber hinter den Kulissen ist einfach ein Babe, so, weißt
du? Du würdest aber auch schon nicht sehen wollen, wenn du seine Videos. Also ich habe ihn noch nie live gesehen, aber so Kamera und so, wenn du einen Menschen siehst, kann schon, allein schon, wie viel er lacht.
Mann, er ist
wie
so
wenig Rapper lachen in
cooler
Interviews.
Dude,
so, weißt
wirklich.
Ich
mein, er ist so lustig.
Willst du ihn mal persönlich sehen? Geh zum John Reed Düsseldorf neben Edeka zur Heide. Wirklich.
Das haben wir jetzt gerade nicht gesagt. weil wir die Privatsphäre von Künstlerinnen.
Er macht selber TikToks.
Aber was ich sagen will, ist, ich weiß schon, ne, das ist viele, die nicht kennen und so, sehen das vielleicht nicht. Ich glaube, so eine Art Vorbildfunktion kommt dann für mich dazu, wenn ich eine Haltung habe und, wie Buß gesagt hat, etwas mitgebe, immer daran zu denken, dass die Leute, die mir zugucken und zuhören und lesen, was ich schreibe oder was ich poste, halt nicht immer differenzierte, reflektierte Menschen sind, sondern vielleicht auch noch junge Menschen, die ihre Persönlichkeit noch nicht so ganz ausgereift haben. Und da muss ich vorsichtig sein. Also ich habe eine Verantwortung dem gegenüber, was ich in die Welt reingebe, wenn ich auf Social Media bin oder in Interviews oder keine Ahnung was, wie damit Menschen umgehen. Und das ist etwas, was ich mir auch immer wünsche, dass wenn dann zum Beispiel eine politische Haltung dazu kommt oder irgendwas anderes, dass du da auch so ein bisschen drauf guckst, so wissen deine Fans oder deine Hörerinnen oder die Zuschauerinnen, das zu differenzieren, was du sagst. Und dann gibt es natürlich auch sehr, sehr intelligente und schlaue Künstlerinnen, die sich auch sehr differenziert ausdrücken können, bei denen ist es weniger schlimm. Aber das ist, glaube ich, eher was, worüber man reden sollte, anstatt immer darüber zu sprechen, wie die Texte sind, weil...
Lass mal den Künstler Künstler sein. So.
Weiß,
das ist auch seine Realität einfach. Ja.
Das ist seine Realität. Immer so. Ich weiß noch, als ich dann wirklich angefangen habe, so Englisch zu verstehen und dann auch Texte zu verstehen, so aus den 90ern so Pop-Songs, weißt du, so Reggae-Pop-Songs oder so, wo ich dann gedacht habe, so, was hat der denn da gesungen? So, ich dachte, das ist irgendwie, weißt du, also ich glaube, es gibt, ja, so, es gibt's halt überall.
Das Ding ist halt, auf der einen Seite, glaube ich, man sieht von außen vielleicht die Möglichkeit, wenn du da 12.000 Leute hast, keine Ahnung, wie lang so ein Konzert geht, ein paar Stunden, du könntest natürlich so eine Message senden, die man dann gut fände oder nicht gut fände, wie auch immer, was man dann halt eben von der Person erwartet. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, von wem erwarten wir das? Also wenn jetzt jemand irgendwo in, weiß ich nicht, Köln, Kalk, Bonn, Tannenbusch, Kreuzberg oder so aufwächst, man hat dann die Erwartung, weil der so eine Following hat und eine Community hat, jetzt zu wollen, dass der das macht, aber wenn das die Person halt nicht hergibt, weil das einfach, das nicht jeder, der in diesem Raum sitzt, ist jetzt ein Vorbild für Leute und muss dieses Ding einnehmen, aber wenn wir diese Diskussion führen, ist das ja immer sehr pauschal, die müssen dann einfach Vorbilder
ja,
sein.
Ja, aber da musst du halt unterscheiden und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Bist du zum Beispiel ein Rapper oder eine Rapperin, die einfach auf Vibe geht, geile Shows spielt, Bock hat, sich einfach nur Fotos von sich postet und einfach die Musik rausballert? Oder bist du jemand, der gerne was sagt, dann ist es, finde ich, wichtig, authentisch zu sein. Weißt du, Sido hat zu seinem letzten Album ein sehr, sehr wichtiges Interview gegeben bei Ariane Yati und hat über seine Dämonen gesprochen und auch über die schlechten Seiten an ihm. Und das ist super authentisch und wichtig, weil wir alle schlechte Seiten an uns haben oder schlechte Zeiten durchmachen oder so. Der hat sich da nicht hingesetzt und das verherrlicht, sondern der hat darüber gesprochen, wie scheiße das war. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, so was bist du für ein Artist, was für eine DNA, was treibt dich an, was trägst du nach außen. Also, weil wenn ich es mir jetzt mal so ganz blöd pauschal sagen möchte, ich erwarte weniger von einem Rinnen, dass er eine Vorbildfunktion ist, als von jemandem, der sich oft äußert zu Dingen. Einfach weil Rin ist so, der hat einfach Bock, seine Kunst zu machen. Dem ist es wichtig, dass es nice aussieht, cool klingt. Der hat einfach andere Themen.
Da gibt es aber auch nicht so viel Edges bei ihm. Also es gibt ja nicht so viel.
Nee, und das finde ich, ist halt mehr als fair. Gar nicht. Genau. Safe.
Ich finde auch so, wenn man sowas fragt, wieso bist du kein Vorbild oder was sagst du, dann hat man ja schon eine Erwartungshaltung zu einer gewissen Gesellschaft. Weil das passt dann ja nicht in die Gesellschaft, wenn du über Drogen, Rap, Sex, alles, so soll ja unsere Gesellschaft nicht sein. Und daher kommt dann, warum machst du das? Sei mein Vorbild, ne? Das heißt, es ist ja schon ein gewisses Gesellschaftsbild. Und wie sieht man denn als Individuum oder wie sieht die ganze Gesellschaft die Gesellschaft so? Und inwiefern springst du dann da raus? Ich glaube, was einige vergessen auf dem Weg nach oben, ist dann ja auch so dieses, Digga, mir hat niemand damals was geschenkt. Ich habe keine Liebe erhalten, jetzt gebe ich auch keine Liebe zurück. Ich habe jahrelang gearbeitet, ich gebe niemandem mehr was. Ja, lustig. Das ist ja, du hast mit null angefangen, hast die Leute, die 100 hatten, gefragt, ob die dir 1, 2 geben, haben dir nichts gegeben. Jetzt hast du selber 100 und machst genau dasselbe, was dich damals aufgeregt hat. Weißt du, du könntest doch jetzt eigentlich viel größer sein und sagen, guck mal, ich habe 100 und ich brauche aber eigentlich nur 50, damit ich mich 100 fühle. Und die anderen 50 ist caring und sharing, ohne dass ich was davon verliere, oder dass ich was dabei verliere. Weil ich glaube, du verlierst nichts, gar nichts verlierst du, wenn du einfach... Wenn du einfach, sag ich mal, cool bist, ist nicht sehr, sehr offen gesagt so, aber du hast eigentlich, meine ich ja vorhin schon, den Impact auf Menschen und kannst Sachen schieben in Köpfen, die dir damals aufgestoßen sind und die dich nicht gebockt haben, so, wieso nutzt du diese Macht nicht? Und das musst du noch nicht mal mit einem fetten Statement über 3, 4 Swipes, wo du in schwarzem Hintergrund weiß dann irgendwas Dramatisches sagst und alle sind so, ja, sondern so reicht auch schon, wenn du so sagst, so, ey, guck mal, ich krieg grad mit, das und das ist grad nicht cool, so, an alle meine Leute, klar, ihr wisst, ich mach diese Film und das ist mein Entertainment-Film, aber ich feier auch nicht, wenn XY passiert und so, seid bitte nicht solche Menschen, bitte meine Fans müssen nicht solche Menschen sein. Du hast einmal gesagt, reicht schon, jeder weiß.
Ich gebe euch mal eine ganz andere Anekdote, die aber eigentlich voll gut dazu passt, weil ich bin eigentlich Sportjournalist oder war mal, eigentlich bin ich wieder Sportjournalist. Und ich habe früher immer so Fußballer interviewt, so Nationalspieler, Bayern-Spieler, so die großen Namen, die irgendwie alle kennen. Ich werde jetzt da kann ich jetzt keine Namen droppen, weil dann ist morgen mein Leben vorbei. Und ich habe dann, das war so diese Phase, wo man so das Gefühl hatte, du kannst auch mit Leuten aus dem Sport, du kannst auch so Gesellschaftspolitik irgendwie machen, weil ja auch im Sport ist das so hermetisch getrennt. Ne? Leute reden nur über Sport. Und die wollen mit dieser Gesellschaft eigentlich nichts so zu tun haben. Das ist auch wieder so zwei Welten. Da macht ja zum Beispiel auch keiner das Ding auf mit, ja, ist der jetzt ein Vorbild? Hat jetzt der und der Fußballer Statement gemacht zu AfD oder Sexismus oder bla bla bla. Und das ist ja auch im Sport riesige Themen, ne? Also wie im Rap. Und dann habe ich so ein privates Gespräch mit denen geführt und meinte so, ey, eigentlich, du stehst ja so, wenn ich dich jetzt von außen betrachte, du wirkst wie jemand, der eigentlich zu sowas, wie so das war jetzt in dem Fall AfD, so eine Meinung hat. Warum sagst du denn auch nicht was dazu? Weil viele Leute folgen dir, du hast eine Meinung, so, du könntest auch einen Impact haben. Und dann war sein Statement, er meinte so, auch Nazis kaufen Trikots.
Yep.
Ja, du bist halt...
Guter Mensch.
So, und dann in meinem Kopf dachte ich mir auch, ja, aber du bist doch eigentlich bekannt, Fußballer, gerade im Sport, du könntest einen Impact auf junge Leute haben. Und er sagt so, ja, aber auch
Nazis kaufen. Ja, aber die Antwort Nazis ist ganz klar, gar keine Haltung.
Genau, aber auch keine Haltung haben, ja, haben wollen, weil er weiß, dass...
Auch nicht so vermarktbar dann so.
Genau, nicht vermarktbar und es ist auch nicht dieses Kommerzielle, weil er halt weiß, am Ende, es gibt sicherlich in dieser Crowd auch Leute, die dann eine politisch andere Meinung haben und die würden dann nicht folgen.
Aber im Rap gab es enorm viele, gerade erst Zohobani, der sich, glaube mit Friedrich Merz angelegt hat und gesagt hat, so, Digga, du kannst nicht einfach meinen Song nehmen oder so. Casper hat das schon gemacht. Viele. Chelo Abdi waren immer vocal. Im Rap gibt es sehr viele. Aber weißt du, was witzig ist, weil du gerade die AfD nennst oder beziehungsweise gerade zu diesem politischen Rahmen. Immer wenn irgendwas in Deutschland passiert, immer wenn irgendwas ist, wird immer als erstes gesagt, ja, wir machen irgendwas und dann werden immer nur die Künstlerinnen mit Migrationshintergrund gefragt. So, Digga, warum müssen wir selber was sagen so? Warum geht ihr nicht los so? Warum ist in der Kampagne nicht Matthias Schweighöfer, Helene Fischer und keine Ahnung?
Ja, ja.
So, weißt du? Irgendwer anders sind nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war. Es gab vor kurzem, ob es der Stern war oder so, weiß ich nicht. Aber da wurden dann wirklich so deutsche Künstlerinnen genommen. Das fand ich ganz großartig, weil das frage ich mich immer so. Warum sagen die nichts, Alter? Das ist doch auch ihr Land. So, warum müssen wir was sagen? Also, als wäre nicht klar, dass wir das nicht feiern, so.
Ich wollte auch was loswerden, was mich schon jahrelang getriggert hat. Und zwar dieser Punkt so, Leute, oder auch an meine Community, wir sind nicht das Problem. Das Problem sind die Leute, die ein Problem mit uns haben und ihr Problem zu unserem Problem machen. Ich habe da mit einem Produzenten, mit Tori, geredet. Wobei, doch, ich erzähle die Story. Alles gut, Tori, ist ja nicht schlimm. Und er hat mir dann mal erzählt, dass sein Opa nach Türkei gezogen ist und in Türkei dann auf Deutsch Hausordnung geschrieben hat. In der Gegend. Und dann sich die Nachbarn dann immer beschwert haben, meinten, Digga, was sind das hier für Hausordnung? Und dann meinte er so, ja, ihr habt... So, ihr müsst alle chillen, so, ich komme aus Deutschland, und dann haben die seinen Opa dann einfach gehauen und waren dann so, Bruder, geht nicht, du kannst hier nicht nach Türkei kommen, Hausordnung auf Deutsch schreiben und uns sagen, wie es läuft. Und habe ich ihn so gefragt, Bro, kann das sein, und seine Eltern sind nicht rassisch, um Gottes Willen, alles gut, meine ich so, aber kann das sein, dass in White Communities die Eltern schon per se immer so ein bisschen recht sind oder so, Eltern immer noch so ein bisschen, ja, pass mal auf mit dem Ausländer. Er meint, Bro, ich bin ganz ehrlich, bei ganz vielen, sag ich jetzt mal allgemein gesagt, weißen Kids, die Eltern sind so 50, 60, die sind immer noch so ein bisschen, ja, da war der Opa vielleicht mal ein Nazi.
Vorbehalt haben
die. So, weißt du, die haben immer noch so diese Vorurteile und kannst ja nicht pauschalisieren. Und da könnte man dann mal mit solchen Interviews mal die Arbeit machen und du könntest die Interviews anders gestalten. Du musst nicht einen Halbschwarzen, eine Schwarze und dann noch eine Frau mit Kopftuch und dann noch einen Asiaten und dann so, ja, wie ist Rassismus für euch? Ja, sondern hol doch mal alle ran aus deiner Community und sag, Leute, haben wir vielleicht ein Problem? Müssen wir vielleicht mal irgendwie schauen, stört uns, dass die Türken in Mercedes rumfahren und wir haben immer gedacht, die sind kleines Fußwerk, scheiße, das haben die auch gearbeitet, die tragen auch Prada, die machen auch ihr Geld. Ja, die sind alle kriminell. Nein, der hat ein Unternehmen, der macht richtig sauberes Geld. Ah, okay. Ja, Schwarze, die können ja alle so gut tanzen. Ja, vielleicht könnten wir auch tanzen. Ja, okay, ja. Also, weißt du, die Gespräche mal eher so die innere Arbeit bei sich selbst machen und dann nach außen tragen. Und diese Gespräche hast du halt voll selten. Und da wollte ich dir eigentlich
genau, und das ist halt auch das Problem, dass ich, also, guck mal, als Beispiel, dann hast du hast Künstlerinnen wie Apsilon, ne? Ganz, ganz großartiger Künstler. Das ist dann so das Vorbild. Ah, das ist der gute Kanake.
Ja. Der Kanake, gute Ausländer.
Der gute Ausländer, der ist, ne, so, ey, ich liebe sein Album. Aber das ist genau mein Problem, dass ich sage so, wer entscheidet das, Bro? Wer entscheidet, dass er der Bessere ist versus, keine Ahnung, Summer Jam oder so? Ich habe so das Gefühl, dass die Leute von uns so ne, oder von diesen Menschen etwas erwarten und aber vergessen, dass viele darüber rappen oder auch erzählen, was ihnen so passiert.
Darf ich nur ganz kurz einschalten? Klar. These 2, die Darstellung von diesen Themen, die wir hier im Rap besprochen haben, spiegelt einfach die gesellschaftliche Realität von den Rappern wieder.
Genau, und das meine ich. Wenn du wächst, ne, also du, Beispiel, Sido würde heute nicht mehr über das MV rappen. Und Savage würde auch nicht mehr so einen Song wie LMS...
Märkisches Viertel.
Wobei Sido müsste jetzt eigentlich genau mal wieder so ein Album machen wie früher.
Ja, aber
genau jetzt sogar auch.
Aber er würde trotzdem...
Wie Eminem.
Er würde trotzdem... Niemand würde ihm das glauben, wenn er über Ghetto rappen würde. So.
Ja, okay, ja.
Und Savage würde nicht mehr LMS machen. Aber, was ich damit sagen will, ist, du wächst ja natürlich ran und die Themen verändern sich. Aber wenn du nun mal Scheiße gesehen hast und das ist die Realität, dann rappst du darüber. Wenn deine Eltern ständig rassistisch angegangen worden sind beim Einkaufen oder keine Ahnung was, wenn du selber mit deinem Nachnamen 2 Jahre brauchst, um eine Wohnung zu finden, Digga, weil du nicht reinpasst, dann rappst du darüber. Das, was gerappt wird, ist oft Realität. Vielleicht nicht deine eigene als Rapper, aber manchmal ist es ja so, guck mal, du wächst auf, so, du hast irgendwie so deine 20 Bros, und du wirst dann irgendwie Künstler und der eine geht in den Knast, der andere macht einen normalen Job, der andere wird Unternehmer. Ihr chillt ja trotzdem miteinander, wenn alles gut geht. Und der eine hat irgendwie, nicht so den geilen Weg gewählt, so. Und du rappst darüber oder so. Oft ist es einfach ehrlich und es ist, die Leute wollen einfach nicht die Wahrheit wissen oder die wollen nicht wissen oder hören, dass es nun mal einfach super viele strukturell rassistische Themen in diesem Land gibt. So, und dass du halt anders betrachtet wirst. Guck mal, wie viele Rapperinnen kenne ich, die gutes Geld gemacht haben, legal mit ihrer Musik, und sich dann versucht haben, Häuser zu kaufen, was die durchgemacht haben. Also was, wie mit ihnen geredet wurde, so, weil man ihnen nicht geglaubt hat, dass sie legal dieses Geld erwirtschaftet haben oder so. Weißt du? Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass es oft eine Realität ist, über die gerappt wird. Und Leute einfach, wie bei allen anderen Themen, immer sagen wollen, so, nee, will ich nichts mit zu tun haben, ist mir zu hart. Es ist
einfach. Weil ihr auch diese Realität ja für uns dann quasi geschaffen habt und jetzt kommt der Backlash und ihr wollt das dann nicht hören.
Ja, genau.
Ja, aber, ist aber, ja deren, eigentlich in deren genau, Verantwortung.
Also du meinst, dass Menschen in gewissen Situationen, Vierteln etc. aufwachsen, weil die Gesellschaft sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, und dann reden sie über ihr Leben und dann beschweren sich quasi hintenrum weiße Vorstadt, Vorstandskinder. Ja. Oh, das ist ja voll blöd, worüber du rappst. So meinst du.
Ja. Das ist ja so bei uns, ne, du rauchst nicht vor deinen Eltern, egal wie alt du bist und so. Und ich habe voll viele Freundinnen, die immer noch nicht vor ihrem Baba so Deutschrap hören. Weißt du, wie ich meine so? Die dann schnell die Hannibal-Platte rausnehmen oder so, dass der Baba, wenn der mit ihm im Auto ist, auf gar keinen Fall hört, was die so für Mucke hören. So. Weil es sind nicht nur die Eltern der Vorstandskinder und so, sondern es hat ja auch ein bisschen was so damit zu tun, dass eine ältere Generation oft nicht versteht, was da gerappt wird, und es ist ja auch mehr als fair. Ich will das nicht so pauschalisieren, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir nachvollziehen müssen, dass Eltern und Schulen und so, die haben genauso viel Verantwortung.
100%.
Du kannst das nicht einfach nur immer Künstlerinnen unterjubeln, weil sie eine Reichweite haben. Ich glaube, du selber als Elternteil musst genauso viel dafür tun.
Ist das nicht eigentlich sogar wie so eine Verantwortung ablegen, in dem Moment, wo man sagt, Sportler, Rapper etc., die müssen jetzt sozusagen Vorbilder sein, weg von Schulen, Lehrern, Eltern, Familienmitgliedern?
Ich finde, es ist auch ein komplettes sich selber rausziehen. Also als ich das gelesen habe, was würde Baba sagen, habe ich so gedacht, ja, mein Baba ist eigentlich auch das erste Mal hier auf dieser Welt. Weißt du? Mein Baba hat das ja auch alles zum ersten Mal miterlebt. Und seine Jugend war was ganz anderes als meine Jugend. Und das, was er in seiner Jugend gelernt hat, wird er mir dann, oder in seinem Leben, wird er mir dann aus seiner Ersterfahrung mir dann natürlich mitgeben wollen, weil er sagt, das habe ich alles gelernt. Mir wurde damals gesagt, Alkohol schlecht, Drogen schlecht, Party, blablabla. Jetzt will er mich mit seiner Ersterfahrung erziehen, aber ich mache ja auch gerade meine Ersterfahrung. Und meine Ersterfahrung ist ganz anders, weil wir haben Handys. Wir haben Kopfhörer, wir haben auf einmal Rap, das gab's bei dir gar nicht. Und jetzt sagst du, ich hab da jetzt mal reingehört, das kannst du nicht, das geht nicht so. Aber weil ich Respekt vor Baba hab, werde ich natürlich nicht solche vulgäre Musik vor ihm hören. Aber mit meinem Bro, der Baba, der baut Beats, der checkt das voll, weißt du, was ich meine? So? Und ihn juckt gar nicht. Und er sagt, hey, warum feiert das sein Vater nicht? Was ist mit ihm los? So? Und der versucht nicht mal krampfhaft cool zu sein oder jung, sondern so, er feiert das einfach. Und dann merkst du, du müsstest eigentlich ein Bild definieren, wie ein Individuum oder wie ein perfekter Mensch zu sein hat, um dann zu sagen zu können, das geht nicht und jetzt muss der Vorbild sein. Im Endeffekt, wir sind alle verantwortlich für uns selber, individuell, aber auch, wie es unseren Mitmenschen geht. Mhm. So, und ich glaube, das ist ein Fokus, den brauchen wir im Allgemeinen in einer Gesellschaft viel mehr. So, sei auch mit deinen anderen Menschen, Bro. Klar, es geht um dich, aber am Ende des Tages kommen 12.000 Menschen zu deinem Konzert und dein Konzert war erst lit, weil 12.000 Menschen da waren. Davor wäre dein Konzert nicht so krass gewesen. Das heißt, wir alle machen den Moment. Es gibt so einen guten Spruch beim Schauspiel. Der Regisseur kann seinen Film nicht machen ohne den Schauspieler. Der Schauspieler kann nicht spielen ohne den Kameramann. Und der Kameramann kann nicht filmen ohne Strom. Wir müssen uns alle gegenseitig schleifen. Es ist nicht so, dass ein Rapper jetzt davon der Grund dafür ist, warum dein Kind auf einmal in einen Apple Store reingerannt ist. Ich glaube, das hat noch viel mehr Gründe. Aber während er reingerannt ist, hat er vielleicht Rata gehört. Ja, kann sein. Vielleicht hat er sich mit dem Song aufgepusht. Aber dass er in den Apple Store reinrennen wollte, hat noch mehr Gründe außer die Musik.
Ich finde, es ist auch wichtig, so ein Korrektiv im Team zu haben. Weißt du, wenn du merkst, so Menschen verändern sich oder Künstlerinnen haben halt auch bestimmte Themen, die wo du weißt, das geht gar nicht so. Ich glaube, Korrektiv ist halt auch so eine wichtige Sache. Ich habe zum Beispiel gelernt, über die Jahre, ich war ganz oft das Korrektiv und für viele war das total wichtig.
Ein Thema, was in unserem Vorgespräch auch noch rauskam, war, und ich glaube, das ist so unterschwellig die ganze Zeit mit dabei gewesen, ist diese Betrachtung von Rappern und dann auch diese, ich würde es einfach mal so Islamophobie eigentlich nennen, dass quasi man auf Rapper guckt und man kritisiert die, aber eigentlich ist die unterliegende Kritik die ganze Zeit so islamophob. So, wir wollen denen jetzt, weil sie muslimisch sind oder vermeintlich muslimisch oder wie sie so als muslimisch gelesen irgendwie oder als das wahrgenommen werden, ob sie jetzt wirklich religiös sind oder nicht, spielt ja keine Rolle, dass das auch immer mit reingespielt hat, oder das, wo du zumindest meintest, das spielt auch oft mit rein, dass dieser Vorwurf quasi mit da ist.
Gar nicht so der Vorwurf. Ich glaube, da spielt oft irgendwie entweder ein Vorurteil oder eine Angst mit. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Also guck mal, als Beispiel an meiner eigenen Person ist es so, dass ich immer das Gefühl hatte und auch noch habe, dass Menschen eigentlich von mir hören wollen, dass ich als Jüdin Probleme hatte, mit muslimischen Rappern zu arbeiten. Well, nein. Es gab es einfach nicht. Also mir gegenüber, es ist nicht meine Geschichte. Mir ist es nicht passiert, weil wir eher anders zusammengekommen sind. So dieses Kulturelle, weißt du, all unsere Eltern sind hergekommen, waren, haben hier geackert, wurden nicht ernst genommen. Wir mussten schon als Neunjährige mit zum Amt und ihre Briefe lesen und du warst Anwalt, du warst Steuerberater, weißt du so. Wir haben alle irgendwo ähnliche Geschichten. Das hat uns eher verbunden. Das ist so das eine, was ich immer wieder merke. Und das andere ist, dass man ihnen schon sehr schnell immer irgendwie was unterjubeln will. Wenn sie sich zum Beispiel politisch äußern, wird ihnen sehr schnell etwas untergejubelt. Man hört nicht richtig zu, man will auch so pauschalisieren. Ich weiß immer nicht genau, ob es ein Vorurteil oder Angst ist, aber es nervt mich. Und ich habe das Gefühl schon sehr, sehr oft gehabt. Guck mal, für mich ist es so, das Thema Religion ist was sehr Persönliches. Ich habe nicht das Recht, darüber zu sprechen, wie jemand seine Religion auslebt. Niemals. Natürlich ist es auch nicht gut oder schön, wenn irgendwelche Menschen auf TikTok sich darüber streiten, wer ein guter Moslem und ein schlechter Moslem ist oder ein guter Jude und ein schlechter Jude oder ein guter Christ, ein schlechter Christ. Das nervt mich. So, das finde ich nicht richtig. Ich finde, es geht um Werte und Haltungen, die wir nach außen tragen sollten. Das machen auch nicht alle gut, safe. Aber ich glaube, dass nichts mit dem Islam zu tun hat oder mit der Religion. Also das sind so viele Themen da draußen, wo es ganz oft einfach ganz schnell zum Thema wird, was für eine Religion ein Mensch hat.
Wenn in der Kritik sich Leute Rap-Lines vorlesen würden und sie wissen nicht, von wem sie sind, wäre das erstmal nur so blankes Statement, aber dann sehen sie einmal, das macht irgendein weißer Rapper aus Reinickendorf und das macht irgendwie Farid Bang, dann würde die Kritik direkt ganz anders ausfallen.
Ja.
Weil sie dann sagen, naja, guck mal, Moslem, männlich, nicht integriert. Klar, natürlich denkt er so. Und bei dem anderen ist das so Kunstfigur.
Wenn du dir mal so Rap von, sag ich mal, Eimsbüttlern, Eppendorfer, so Schöneberger oder, was ist nicht, Prenzlauer Berg anhörst, die rappen halt nicht über Sachen, die hart sind, in Anführungszeichen. Und dann hörst du dir Rap von jemandem an, der vielleicht ein bisschen brauner ist, ein bisschen... Das sind einfach schon zwei verschiedene Arten und Weisen von Musik.
Die dritte These ist, RapperInnen müssen auf eine Form provokativ und irgendwo auch kontrovers sein, um kommerziellen Erfolg zu haben.
Nein.
Weil das schließt, ich würde nur den Kreis schließen zu dem, was du Nein. am Anfang gesagt hast mit Shirin David. Muss sie, weil sie macht Interviews, es gibt Interviews von Shirin David, wo sie am Anfang sagt, ich würde niemals über meine Brüste und über meinen Arsch rappen, weil ich habe Vorbildcharakter und junge Frauen hören mir zu. Und ich weiß nicht, hört euch jetzt mal so Songs von Shirin David an.
Ja, sie hat sich verärgert. Also darf ich dazu was sagen, weil ich das so anstrengend finde? Ich finde das mehr als unangenehm, darüber zu sprechen, weil jeder Mensch entwickelt sich. Mhm. Weißt du, ich habe vor 20 Jahren auch Dinge gesagt, die ich heute anders sehe, oder vor 10 oder so. Ist halt doof gelaufen, dass es bei ihr on camera ist, bei mir nicht. Ich finde so grundsätzlich, dass man über ihren Körper oder wie sie, dass sie, sie ist für mich kein schlechtes Vorbild, weil sie, wie Animus immer sagt, zur Sexualisierung von jungen Frauen dient. So, ich finde es mega peinlich, wenn so ein Typ wie er das sagt. Ich glaube, es ist viel wichtiger, darüber nachzudenken, dass jeder bestimmt schon Dinge gerappt oder gesagt hat und damit provoziert hat und es als Stilmittel benutzt hat. Wenn man sich Neofeministin nennt, was Shirin David ja getan hat, dann finde ich, darfst du in Texten sowas nicht sagen, wie wäre das skinny. Ich finde das schwierig, weil eigentlich gehört für mich, und ich sehe mich nicht als Feministin, aber ich finde, wenn du das Thema dir auf die Stirn klopfst, so, dann gehört für mich dazu, dass du den Menschen oder den Frauen besonders da draußen erklärst, dass jeder Körper schön ist, weil es genug junge Frauen gibt, die eh schon stark unter Selbstzweifel leiden. Aber genau so finde ich es wichtig, wenn du dich hinsetzt und deinen Mund aufmachst zu bestimmten Themen und vocal bist, sich dann auch dafür einzusetzen, wie jetzt zum Beispiel Sobani das gemacht hat. So, er ist vocal in seiner Art gegen rechts und gegen solche Dinge. Und dann, wenn was passiert, sagt er auch was.
Ey, man kann sie kritisieren, safe. Es gibt viele Sachen, man kann sie jeden Menschen kritisieren. Aber ich finde krank, wie sie von Männern kritisiert wird, auch bei TikTok und so. Jeder guckt TikTok und ich will gar nicht in diese Lives reingehen. Oh mein Gott, was ist das für eine Frequenz. Aber dann gucke ich mir irgendwelche Jungs an, die so sagen, ja, guck mal, und dann wollen wir richtige Frauen finden und wir können diese Frauen nicht mehr finden, weil sie werden verseucht von Shirin David. Und ich bin so, okay, ja, wenn ihr über Shirin David redet, dann müsst ihr mit derselben Stärke auch über die Männer reden, die genau solche Texte machen, Bro. Die sagen, ich komme mit Gun, ich fick dies, ich mache das. Das machen wir auf einmal alle nicht, so, weißt du? Ja. Ihre Provokation hat einfach da stattgefunden, dass sie einfach voll nett war, genau wie Crow auch damals gekommen ist, in diesem ganzen provokativen, ich nenne es mal aggressiven Rap, der damals statt war, kommt auf einmal so ein Typ mit einer Maske und ist voll happy. Und das ist einfach so eine Reverse-Provokation. Das ist halt eine positive Provokation gewesen. Und du musst nicht Arsch verkaufen, um das mal so zu sagen, damit du am Start bist. Vielleicht ist dein Weg, dauert länger oder was weiß ich, wie du es, aber ich glaube, jeder kann das machen, für was er machen will. Und es zahlt sich für ihn aus. Aber es gibt genügend Kontrabeispiele, Crow, Nina Chuba, weiß ich nicht, BRZ, sind auch spannende Jungs. Genau, und ich finde,
weißt du, es gibt ja gewisse Zielgruppen. Guck mal, ich habe sehr lange mit Zero gearbeitet und der hat sehr tiefgründige Texte gemacht über seine Dämonen, über Dinge, die übers Loslassen und so. Und da waren immer ganz, ganz viele, man denkt ja, da kommen ja nur junge Mädchen hin, aber es waren super viele junge Männer da, die dann auch nach der Show zu ihm gekommen sind und gesagt haben, so, ey, du hast mir während des Breakups geholfen oder so. Ich habe mich nicht mehr so kacke gefühlt. Weißt du, so Männlichkeit ist nicht nur so, ja, die nächste, sondern mir ging es auch richtig kacke so. Ich habe vor kurzem einen neuen Künstler für mich entdeckt, Navaja. Ich war auf einer Live-Show von ihm. Der ist unfassbar talentiert und seine Texte sind auch viel tiefer so. Und er redet viel mit den Leuten auf seinen Konzerten über die Dinge, die er so erlebt. Und der hat so krasse Fans, die da auch hinkommen, weil sie auch diese Geschichten hören wollen. Mhm. Und er rappt halt nicht darüber, dass er der Krasseste ist und so, weißt du, der hat auch so ein, zwei Songs so. Aber ich glaube, dass es unterschiedliche Zielgruppen gibt und unterschiedliche Menschen hören unterschiedliche Subgenres im Rap und das ist ja das Geile, dass es das heute alles gibt. Du musst nicht harten Rap hören oder Straße.
Gar nicht.
Du kannst alles Mögliche hören und dich damit irgendwie beschäftigen, mit was dich glücklich macht.
Das ist auch, also da muss ich auch von der persönlichen Erfahrung reden. Das ist so, also, Digga, damals bin ich in Hamburg groß geworden, ist schon Lutherot so, ist kälteres Pflaster gewesen so, dann warst du viel St. Pauli, Reeperbahn, Schanze so und ich war umgeben von sehr viel Lederjacken und harten, toughen Typen so und dann hat mein Rap am Anfang auch so ein bisschen geklungen und irgendwann habe ich so verstanden, als ich dann auch so die Jungs von BRZ kennengelernt habe, rest in peace an den Bruder, ey, du kannst auch chillen, Bro. So, und dieses, dass ich als, sag ich mal, als Schwarzer, der irgendwie ein bisschen prekär groß geworden ist und er mit Jungs aus Hood, die getickt haben und sowas, ey Bro, du musst nicht diese Attitude an den Tag legen. Du kannst auch einfach deine Schultern runternehmen, kannst entspannt in einen Raum reinkommen, du kannst in einem Restaurant auch mit Fenster, weißt du, kennst du diese Filme, Leute sitzen im Restaurant, Fenster und die sitzen mit Rücken, nicht zum Fenster, sondern sehen das Fenster.
Man muss die Tür sehen.
Man muss die Tür sehen, so Bro. Du bist gar nicht so. So, chill, du bist gar nicht so tough. Und du bist auch nicht so heiß. Also, du bist nicht so. Aber du wächst in diesem Film halt auf. Du guckst 50, du guckst das. Und dann siehst du mehr und mehr Leute. Und dann sind auch deine ganzen Jungs sind halt so. Dein Umfeld sind immer so, ja, wir sind stabile Typen. Das ist wichtig, stabil zu sein. Und dann bist du auch so. Ja, aber ich merke immer schon, dass bei mir immer was rausgesprungen ist, weil ich so merke, nee, ich bin gar nicht so ernst. Habe ich die Jungs immer kennengelernt, waren in Berlin, die trinken Bier, sippen, sind im Studio, arbeiten, also die arbeiten hart, aber so auch sehr chillig alles. So. Und das hörst du dann auf einmal voll in meiner Musik. So. In meiner Musik ist jetzt alles viel mehr so, Vibes. Weil ich komme einfach nur noch für Vibes. Gute Zeit, komm auf eine Live-Show von mir, du wirst sehen, okay, Bro, der Typ hat richtig Bock, Live-Action zu machen und gute Vibes zu geben. Und also das finde ich auch spannend, in diesem Mann-Dasein, welche Kanäle im Mann ich dann als Künstler viel mehr nach außen trage und welche ich zurücknehme. So. Und das Aggressive und das ich hau dir in die Fresse und ich bin das, ja okay, das ist vielleicht irgendwo, aber ich persönlich, ich kann nur für mich persönlich reden, ich find's viel größer, wenn du gerade gar nicht so reden musst, weil du selber für dich weißt, wer du bist oder so. Und diese Entwicklung habe ich für mich gemacht. So, und seitdem macht es mir auch selber viel mehr Spaß.
Ich glaube, wir sind schon so viele Messages losgeworden, die, glaube ich, super hilfreich sind. Deswegen will ich mal was Neues ausprobieren. Erste Frage an euch beide. Hattet ihr eine gute Zeit hier?
Nein.
Nein, ich wollte auch nein. Digga, du hast heute so viel gesagt, was ich auch sagen wollte.
Okay, das toppelt jetzt meine Idee. Okay, selbst wenn ihr keine gute Zeit hattet, denkt an das Gewinnspiel.
Merhaba, benim adım Buz, Amanya'dan geliyorum.
Ich habe ja einen Auftrag, deshalb bitte kauft mein Buch.
Bingo.
So, sehr gute Message. Link ist für das Buch auf jeden Fall in der Beschreibung. Bei dir, was wollen wir als erstes pushen? Mucke oder Keks?
Schaut bitte die Serie Keks.
Ja, schaut bitte die Serie Keks.
Also noch Schauspiel richtig. Ist auch tatsächlich, falls es mich nochmal irgendwer fragt, ja, 51% Schauspiel und 49% Mucke. Ich gebe Schauspiel, was soll ich machen?
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Vergesst das Gewinnspiel nicht, wir brauchen Bars von euch. Abonniert den Kanal, folgt den beiden auf Social Media, alles verlinkt hier unten. Und bis zur nächsten Folge von Was würde Baba sagen? Was würde Baba sagen ist ein Format vom RBB und von Funk. Das ganze Moderation, Redaktion Marcel Brakia, Franziska Wachholz, Aphroditi Zakiridou, Produktion Kanak Film, Yelda Türkmen, Markus Heidmeier, abgenommen wird vom RBB, Klaus
Schwartau, ja.
Klaus Schwartau, ganz genau. Und Polo Türk.